Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller und ich bin der Papa von Charlene und Finanzjournalist.
Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns regelmäßig hier in unserem Podcast, um die aktuellen Themen aus der Börsen- und Wirtschaftswelt zu besprechen. Wir hatten vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass der Handelskrieg jetzt vielleicht sogar vorbei ist. Jetzt sind aber in den letzten Tagen neue Meldungen aufgetreten, dass das so allmählich eskaliert. So zumindest habe ich das Gefühl. Was genau ist da eigentlich so alles passiert? Kannst du mal ein bisschen Durchblick für mich schaffen?
Ja, also ich würde sagen, in Bezug auf unsere Diskussion vor ein paar Wochen, der Pustekuchen von wegen hier schnelle Lösung. Das, was passiert ist, ist, dass die Chinesen wieder einmal relativ alles auf die lange Bank geschoben haben mit den Verhandlungen. Und das können sie natürlich mit einem US-Präsidenten Donald Trump nicht machen. Der packt dann gleich die Keule aus, ja. Und hatte dann angedroht, jetzt für sämtliche chinesischen Waren Strafzölle zu verhängen. Und die Chinesen haben dann als Reaktion darauf zwei Dinge getan. Einerseits hat die Regierung die entsprechenden Unternehmen, die chinesischen Unternehmen angewiesen, keine Agrarprodukte mehr von Amerikanern zu kaufen. Und zweitens wurde der Yuan, die chinesische Währung, abgewertet.
Aber wie kann man denn einfach eine Währung abwerten? Wie funktioniert das?
Das ist eine Sache, die letzten Endes darauf hinausläuft, dass eine Notenbank, in diesem Fall halt die chinesische, im Kapitalmarkt darauf achtet, dass der Yuan halt einen bestimmten Wechselkurs erreicht, beziehungsweise in einer gewissen Spannbreite fluktuiert, mhm. Weil der Yuan ist ja jetzt nicht frei konvertierbar, also da gibt es ja jetzt es gibt zwar schon Händler, auch außerhalb von China, die halt da Kurse stellen, aber im Kern ist der Yuan keine frei konvertierbare, keine frei handelbare Währung. Also sein Wechselkurs wird immer noch sehr, sehr stark eben durch das Handeln der dortigen Notenbank bestimmt. Mhm. Und diese hatte dann halt letzten Endes beschlossen, da nichts mehr zu machen. Und dadurch ist halt es zu einem Abwertungsschub gekommen, der halt den Yuan gegenüber dem Dollar das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder über die Marke von 7 Yuan je Dollar gehievt hat. Und das war natürlich eine ganz große Breitseite gegen Trump, weil eine Währungsabwertung ist natürlich ein ganz scharfes Mittel in einem Handelskrieg, denn das bedeutet, dass hier mit Macht die eigenen Produkte billiger gemacht werden sollen.
Ja. Damit werden ja dann letztendlich die Zölle, die Strafzölle, die Amerika China aufgelegt hat, dann quasi ausgeglichen, richtig?
Zumindest zu einem versuchen die Chinesen über diesen Weg oder könnten sie über diesen Weg halt einen Großteil der Verluste kompensieren. Mhm. Das ist natürlich ein Affront, weil es am Ende heißt, sie sind nicht bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die entsprechenden Kompromisse mit den USA zu schließen. Und das ist natürlich das Gefährliche, was jetzt die Märkte halt auch sehen, dass hier am Ende wirklich eine noch weitere Eskalation passiert, nämlich ein Wettlauf der Währung, ein Abwertungswettlauf der Währung. Und da könnten am Ende wirklich alle nur die Verlierer sein.
Mit alle gemeint ist jetzt China und Amerika oder betrifft das auch den Rest
der Welt? Letzten Endes würden natürlich auch alle anderen Leitwährungen unter Druck geraten, eben in diesen Abwertungswettlauf einzusteigen, mhm. Weil es natürlich bedeutet, wenn diese beiden großen Währungen sich so einen Wettlauf leisten, dann würde ja zum Beispiel der Euro, der würde ja plötzlich übermäßig stark werden und das heißt, die Exportindustrie jetzt in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern müsste plötzlich mit deutlich höheren Eurokursen arbeiten und könnte halt wahrscheinlich ihre Produkte schwerer auf dem Weltmarkt absetzen. Und das heißt am Ende, dass ja auch die Europäische Zentralbank hier dann etwas sich einfallen lassen müsste, um den Euro künstlich zu schwächen. Und das kann man sich eigentlich vorstellen dann für alle anderen kleineren Währungen. Also wenn die großen Währungen sich in solch einen Abwertungswettlauf begeben, dann kommen die kleinen Währungen gar nicht umhin, hier da auch mitzumachen.
Was für Konsequenzen hat das denn für die Menschen, die in China wohnen, wenn jetzt die Währung abgewertet wurde?
Naja, also für sie heißt es erstmal, dass importierte Waren teurer werden. Mhm. Und dass sie natürlich, wenn sie ins Ausland fahren, und wir wissen ja, dass die Chinesen da in der Hinsicht sehr reisefreudig sind, ja, dass dann alle Sachen, die sie im Ausland dann ausgeben oder kaufen oder beziehen wollen, teurer werden für sie. Okay. Und das ist natürlich dann, und das ist ja auch das Beispiel dafür, wie gefährlich eigentlich dieser Konflikt zwischen diesen beiden wirtschaftlichen Großmächten ist, weil er zieht ja immer weitere Kreise. Wenn die Chinesen nicht mehr, ich sag mal so, auf Reisen gehen, fällt eine ganz wichtige Klientel für die Tourismusbranche weg, eine ganz wichtige Klientel in den entsprechenden Zielländern an Konsum. Das Wirtschaftswachstum in China selbst würde wahrscheinlich darunter leiden, weil natürlich die Leute auch nicht mehr so viel für importierte Waren ausgeben. Und das zieht dann halt immer wieder größere Kreise und das ist halt so die Gefahr, was eigentlich alle befürchten, dass dadurch jetzt endgültig die Sache mit der Weltkonjunktur abkippt.
Das heißt also, dass da eine ziemlich große Kettenreaktion eigentlich in Gang gesetzt wurde.
Genau.
Was wäre denn so das Schlimmste, sag ich jetzt mal, was da so, also ein mögliches Szenario, was aber vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist, was könnte so passieren? Also, wenn es jetzt so weitergeht, oder was könnte der nächste Schritt von Trump sein? Also so generell, was passiert jetzt?
Naja, letzten Endes ist es so, also auf wirtschaftlicher Ebene sind eigentlich fast alle Spielräume ausgereizt. Nun, das Problem bei den Chinesen ist natürlich, dass hier es sehr viel darum geht, das Gesicht zu wahren, selbst wenn man einen Kompromiss macht, dass man da immer sich immer als zweiter Gewinner präsentieren kann. Deswegen ist ja diese Währungsabwertung jetzt eigentlich das einzige Mittel gewesen, was sie auch wirklich, ja, ich sag mal so, ohne größere Gefahren erstmal für sich selber ziehen konnten. Diese Idee, dass jetzt die Chinesen alle Staatsanleihen, die sie von Amerika haben, auf den Markt werfen, die ist ja relativ schnell wieder in die Schublade gewandert, weil sich der chinesische Staatshaushalt dort dann deutlich selber schädigen würde. Aber natürlich, wenn sich so eine Sache aufschaukelt und womöglich über die wirtschaftliche Komponente und jetzt ja fängt es ja auch schon an, in die politischen Ebenen hineinzulaufen und dann vielleicht auch auf die gesellschaftspolitische Ebene und überschwappt, kann man natürlich nicht ausschließen, dass die Chinesen dann zu solchen Übersprungshandlungen neigen. Genauso wie man natürlich nicht weiß, was Donald Trump macht. Ich meine, wir müssen jetzt mal ein paar Sachen trennen. Man kann zu Trump stehen, wie man will. Das, was er jetzt eigentlich mit der Brechstange versucht, ist eigentlich das, die Versäumnisse des Westens in den letzten Jahren möglichst schnell zu klären. Die Versäumnisse bestanden nämlich in den letzten Jahren im Westen darin, dass man China, die ja nach und nach zur wirtschaftlichen Großmacht aufstieg, nicht aufgezeigt hat, dass sie sich eben nach den entsprechenden Regeln zu richten haben. Wir müssen mal vorstellen, also wir als Bundesbürger, wir überweisen ja immer noch pro Jahr rund 600 Millionen Euro an Entwicklungshilfe an China. China ist es von der Wirtschaftskraft, also beziehungsweise vom Wirtschaftsvolumen her, ja weitaus größer jetzt inzwischen schon als Deutschland. Und wir haben der Westen allgemein hat die chinesische Wirtschaft in den letzten Jahren immer mit Samthandschuhen angefasst, hat nie wirklich darauf gepocht, dass die Regeln der westlichen Marktwirtschaft, wo ja die Chinesen hinwollen und rein wollen, auch eingehalten werden. Und das versucht jetzt Trump mit der Brechstange durchzusetzen. Das Problem dabei ist natürlich, wenn man mit einer Brechstange rangeht, geht vieles kaputt. Ja. Und wir haben halt eine globalisierte Wirtschaft und wir haben gerade in Bezug auf China haben wir sehr viele Lieferketten mit Vorprodukten, Zwischenprodukten etc. pp. Und wenn da jetzt was zerstört wird, braucht wahrscheinlich die Weltwirtschaft elendig lange, bis sie da wieder an den Ausgangspunkt wieder zurückgekehrt ist. Das ist eigentlich so das Problem, dass wir jetzt hier mit einem richtigen Ansatz, also sprich, dass China sich endlich nach den normalen Regeln richtet, aber trotzdem die Methoden, die dafür eingesetzt werden, um sie dazu zu zwingen, eben mehr zerstören, als sie am Ende dann bringen.
Jetzt sind ja verschiedene Indizes ganz schön krachen gegangen. Welcher Index ist denn da am härtesten getroffen worden?
Naja, da brauchen wir nicht weiter gucken, jetzt ohne die einzelnen Prozentzahlen jetzt zu nehmen, aber der DAX, den hat es ganz heftig erwischt.
Doch, der DAX, unser DAX.
Also der sieht momentan sehr, sehr gefährdet aus. Also er hat ja seinen seit Jahresanfang ausgebildeten Aufwärtstrend hat er ja deutlich nach unten durchbrochen.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kann es hier eine Auffanglinie geben? Im Bereich von 11.500 Punkten oder sind es vielleicht sogar ein bisschen weniger oder vielleicht doch ein bisschen mehr? Also das Problem beim DAX ist ja, dass nicht nur die reine Charttechnik jetzt momentan sehr schlecht aussieht, sondern dass der DAX ja schon vorher ein Problem hatte, nämlich dass er dem Markt keine wirkliche Story lieferte. Also deutsche Unternehmen mit einigen Ausnahmen, bieten momentan den Anlegern keine wirkliche Story, zumindest keine Story, die man jetzt auf die nächsten 1, 2, 5 oder 10 Jahre spielen könnte. Der DAX hat es eigentlich versäumt, oder der deutsche Markt hat es eigentlich versäumt, Zukunftsbranchen, wie es zum Beispiel die Amerikaner jetzt formuliert haben, beziehungsweise herausgebildet haben, nach vorne zu bringen.
Die ganzen Technologieunternehmen, ich würde sagen, die fehlt uns. Also die fehlen uns.
Also wir haben in diesem Bereich haben wir SAP, wir haben Infineon. Das sind natürlich zwei Firmen, die internationales Standing haben, aber natürlich auch in Branchen sind, die nicht immer unkritisch zu sehen sind. Und ansonsten Old Economy. Der DAX ist immer noch Old Economy, Banken, Versicherungen, Industrie, Versorger. Und das sind alles Branchen, die eigentlich derzeit keine wirkliche Perspektive bilden. Und das ist natürlich eine Hypothek, wo man sich natürlich fragt, wie kann denn der DAX da aus so einer Talsohle wieder rauskommen?
Wundert mich ehrlich gesagt. Aber okay, hätte jetzt eher gedacht, dass es so in Richtung Dow Jones geht. Der ist wohl noch ganz gut weggekommen.
Ja, also natürlich sehen wir bei allen Indizes, dass hier zum Teil auch die seit Jahresanfang ausgebildeten Aufwärtstrends zumindest touchiert wurden. Aber bei den Amerikanern ist es natürlich noch ein viel, viel längerer Aufwärtstrend, der immer noch halbwegs intakt erscheint. Und das Interessante gerade an den amerikanischen Indizes sind, dass sie aus solchen Dellen, wie wir sie jetzt gerade sehen, meistens deutlich schneller wieder herauskommen. Also das ist, die machen halt meistens eine sehr heftige kurze Korrektur durch. Dann geht Material raus aus dem Markt, also die sogenannten zittrigen Hände. Und aber wenn dann sozusagen sich der Staub so ein bisschen gelichtet hat und wir werden das auch im Bereich der Handelsstreitigkeiten, denke ich mal, werden wir in den nächsten 1, 2, vielleicht 3 Wochen da auch ein bisschen Pragmatismus wiedersehen. Da sind die amerikanischen Indizes weitaus schneller dabei, wieder Mut zu fassen, wieder nach oben sich zu orientieren, während die Anleger im DAX immer noch drüber nachdenken, ob es jetzt nur eine Bodenbildung geben kann oder nicht.
Okay. Ja gut, wenn jetzt die ganzen Börsen krachen, was mache ich denn? Verkaufe ich meine Aktien, gehe ich rein in Anleihen? Was wäre jetzt so der nächste Schritt, den man machen könnte, um sich zu retten? Oder einfach kühlen Kopf?
Also Letzten Endes sind solche Situationen immer wieder ein guter Beweis dafür, dass man bei seinen Anlagen eins nicht vergessen darf, die Absicherung. Das heißt, das Einfachste ist immer über Stop-Loss, also dass ich mir einen Kurs setze, wo ich sage, okay, fällt die Aktie unter diesen Kurs, verkaufe ich. Damit ich halt entweder meine Gewinne absichere, die ich schon habe, oder meine Verluste minimiere. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man keine Liquidität hat, wenn der Markt dann wieder steigt. Also das heißt, wenn man jetzt in solchen Situationen auch mal in den sauren Apfel beißt und sagt, okay, ich realisiere jetzt halt mal meine Gewinne zur Sicherheit oder wie gesagt, begrenze meine Verluste, dann hat man aber genügend Liquidität, um wenn der, dann, wenn der Markt wieder steigt, voll mitzumachen und dann sozusagen die billigeren Kurse auch ausnutzen zu können. Generell würde ich nicht sagen, dass man rausgehen muss auf Teufel komm raus. Vor allen Dingen deshalb nicht, weil im besten Fall man ja in Werte investiert hat, die man vorher fundamental analysiert hat und wo man gesagt hat, ja, die sind auf Sicht der nächsten Jahre, nehme ich jetzt mal an, so vom Zeithorizont, die sind auf Sicht der nächsten Jahre gut. Und dann sind solche kurzfristigen Schwankungen, wie wir sie jetzt erleben, eigentlich für mich immer ein guter Zeitpunkt, einerseits nochmal sicherlich zu überprüfen, war meine damalige Analyse beim ersten Kauf richtig? Und wenn ich sage, ja, die war richtig, dann sind natürlich solche niedrigeren Kurse für mich meistens die Gelegenheit, da nochmal aufzustocken.
Okay.
Ja. Was ich noch sagen wollte, natürlich, wir haben jetzt in solchen Situationen eine Verschiebung zwischen den verschiedenen Assetklassen. Also während die Aktien fallen, haben wir gerade bei den Anleihen eine ziemlich starke Rallye. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Eigentlich sind Anleihen eher was Längerfristiges. Und da muss ich sagen, fällt natürlich jetzt aktuell die Auswahl immer schwerer, weil wir haben immer mehr Anleihen, die eine negative Rendite liefern, die zwar entsprechende Kursgewinne versprechen, aber ich denke mal, das ist dann doch immer schwierig auch im Kopf zu verarbeiten, dass man sozusagen theoretisch ja Geld bezahlen muss, um jemandem Geld zu leihen. Was jetzt ganz gut läuft, eben in solchen unsicheren Zeiten, ist natürlich Gold und andere Edelmetalle wie Silber. Aber das sind dann halt, wie gesagt, diese Krisen, diese sicheren Häfen in den Krisenzeiten, wo man sich bewusst sein muss, dass das, wenn es an der Börse wieder ein bisschen freundlicher wird, natürlich dann auch schnell dann wieder dort zu Gewinnmitnahmen kommt.
Okay. Ja, dann hoffe ich doch, dass die Leute da nicht allzu verschuldet rausgehen. Aber ich möchte jetzt ganz gerne zum Verschuldungsgrad kommen. Unserer Kennzahl der Woche nämlich. Letzte Woche hatten wir das PEC behandelt. Diese Woche wollen wir dann ein neues Kapitel jetzt aufschlagen. Und die erste Kennzahl soll der Verschuldungsgrad werden. Erzähl doch mal, worum geht's denn
da? Ja, also wir hatten ja, wie gesagt, in den letzten Wochen eher so Sachen besprochen, die halt auf die Aktienseite und auf die Gewinnseite abzielten. Jetzt wollen wir uns mal eher so der Finanzstruktur widmen. Das kommt bei mir dadurch, dass ich mich auch halt relativ viel mit Anleihen beschäftige. Und bei Anleihen muss man halt einfach wissen, ob ein Unternehmen auch in den nächsten Jahren in der Lage sein wird, seine Zinsen zu bezahlen. Der Verschuldungsgrad, der ist ganz einfach erklärt. Das ist die Relation zwischen Eigenkapital zu Fremdkapital. Also was hat die Firma selber als Aktienkapital meistens oder als als Eigenkapital, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht börsennotiert ist. Und wie hoch sind die Kredite, und die sie aufgenommen hat. Und hier gibt es eigentlich so ein paar Kennzahlen oder Maßzahlen, die man bei der Analyse ein bisschen beachten sollte. Also standardmäßig sagt man einfach, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein sollte als 200%. Also das heißt, dass nicht mehr, wie soll ich sagen, das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals
betragen soll. Das heißt also quasi, wenn ich 1 Million Euro Eigenkapital habe und ich habe 2 Millionen Euro Fremdkapital bzw. Kredit, dann bin ich zu 200% verschuldet.
Genau, genau.
Und dann sollte man nicht investieren in das Unternehmen, oder?
Nee, das wird so ein bisschen als Obergrenze gesehen. Also darunter, also je weniger, desto unproblematischer. Mhm. Diese 200% werden halt so ein bisschen als Obergrenze genommen. Wenn man natürlich davon ausgeht, je höher der Verschuldungsgrad ist, desto schwieriger könnte es dem Unternehmen fallen, zusätzliche Kredite zum Beispiel für sein Geschäft zu bekommen. Ja. Dieser Verschuldungsgrad, der greift natürlich jetzt mit ganz anderen Kennzahlen dann noch zusammen, wie zum Beispiel die Fremdkapitalquote, da können wir dann nächste Woche drauf eingehen, beziehungsweise dann die Frage Gesamtkapitalrentabilität beziehungsweise Eigenkapitalrentabilität. Aber der Verschuldungsgrad ist sozusagen erstmal der Einstieg darin, wie gesund ist denn eigentlich eine Bilanz? Und da sollte man sich merken, also unter 200% ist es eigentlich immer noch hinnehmbar.
Okay, gut, super. Dann danke ich dir für die Erläuterung. Nächste Woche werden wir dann die Fremdkapitalquote. Meine Güte, ist gar nicht so ein einfaches Wort. Genau,
die werden wir dann. Ist auch kein einfaches Metier.
Ja, genau, die werden wir dann nächste Woche einmal rannehmen. Bis dahin würden wir uns von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder ein bisschen was lernen oder wir konnten euch ein bisschen helfen, mehr durchzublicken am Markt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
Ja, die wünsche ich euch auch.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.